Ich fokussiere auf das Hauptproblem, nämlich die Eroberung Kanaans. Das ist so der Hauptkorpus, in dem das Thema entsteht. Ich habe auch noch so ein paar witzige Dinge dabei, das kann ich mir nicht verkneifen. Hier beginnen wir gleich mit einer Warnung. Der Inhalt dieser Vorlesung ist gewaltsam. Wer unter 18 Jahren ist, soll jetzt den Raum verlassen, oder alle, die hypersensibel sind, jetzt geht's zur Sache. Aber ich sehe, sie bleiben. Das ist auf ihre eigene Gefahr. Die Fragen, die sich hier stellen, ist die Eroberung Kanaans durch die Israeliten, vor allem Buch Josua, ist das ein Genozid? So hören wir es häufig, zum Beispiel von dem bereits erwähnten Dawkins. Und kann man diese Art der Eroberung des verheißenen Landes ethnisch und theologisch rechtfertigen? Haben wir hier etwas, was wir guten Gewissens nach außen erklären können, oder haben wir hier ein Problem? Ich sage Ihnen noch zum Anfang, statistisch ist es erwiesen, dass dieses Problem für Menschen, die dem christlichen Glauben noch nicht zugehören, einer der Haupthürden ist. Und auch, und das kann ich aus persönlicher Erfahrung von meinen verschiedenen Unterrichtsorten bestätigen, es ist auch ein Problem für viele Christen. Nicht zuletzt die jüngere Generation, aber nicht nur. Das wird dann von denen, die Christen sind, eingeklammert. Also, ja, ich folge Gott, aber hier habe ich ein Problem und das muss ich einfach mal weglassen. Der Horizont dieses Referats beschränkt sich im Wesentlichen, nicht nur. Am Anfang werde ich dann die Tür weiter auftun, aber in dem Hauptteil auf exegetische Beobachtungen. Das heißt, wir lesen miteinander ganz genau die Bibeltexte, um die es hier geht. Nun, der Kontext. Wir müssen das, alles, was wir im Alten Testament lesen, immer verstehen im Kontext des Alten Orients. Ich kann nicht mit den modernen kulturellen Vorverständnissen das Alte Testament verstehen. Ich muss da hinein in diese Zeit und in diesen geografischen Raum. Anders geht es nicht. Moderne westliche Kategorien können nicht eins zu eins als Verstehenshorizont des Alten Testaments verwendet werden. Hier haben Sie eine bildliche Darstellung, sie ist so mittelprächtig, wie sie ist, aber Sie sehen rechts, da werden Palmen umgehauen. Was wir hier sehen, ist eine Szene aus einem assyrischen, aus einer assyrischen Wandreliefserie aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und der die Palme umhaut, ist ein assyrischer Soldat im Zusammenhang mit der Belagerung einer Stadt. Und Sie sehen die Stadttürme da unten rechts. Die Palme ist ein Fruchtbaum, also da wachsen Datteln oder was es auch war. Und das Ziel ist, durch das Umhauen der Fruchtbäume rings um die Stadt die Verteidiger zu demoralisieren. Weil die sehen, jetzt geht unsere Lebensgrundlage, unsere Nahrungsgrundlage für die nächsten Jahre geht kaputt. Da lohnt sich Widerstand nicht. Denn selbst wenn wir widerstehen könnten, haben wir nächstes Jahr nichts zu essen und dann kommen wir dann unter die Räder. Vielleicht kennen Sie den Abschnitt in 5. Mose 20 gegen Schluss des ersten Teils, der den Israeliten verbietet, dies zu tun. Ihr dürft nicht die Fruchtbäume der Feinde der Stadt, die ihr belagert, umhauen. Also schon da sehen wir, sobald ich vergleiche, sehe ich, das Alte Testament ist nicht bösartig, sondern milder. Und dieses Umhauen der Fruchtbäume, das geht dann durch die Geschichte hindurch. Also 5. Mose 20. Mit dem Verbot steht einmalig in der Geschichte da. Also ist sozusagen moderne Menschenrechtskonvention bereits vorweggenommen. Dann sehen Sie hier ein zweites Bild, wiederum die Belagerung einer Stadt durch die Assyrer. Im rechten unteren Teil sehen Sie, was damals ein Panzer war. Das ist ein assyrisches Panzerfahrzeug, das auf einer Rampe gegen die Stadtmauer aufgestellt ist. Die Rampe ist dazu da, dass der Winkel dieser Ramböcke zur Stadtmauer effizienter ist, also dass man der Stadtmauer mehr Schaden zufügen kann. Rechts groß sehen Sie die assyrischen Soldaten und links, Mitte links dann wieder die Stadtmauer und ganz links die Eroberungsleitern der Assyrer. Wichtig ist hier, ich habe hier das Stichwort brutal und Sie haben das in Kauf genommen, sehen Sie oberhalb des Panzers. Da sehen Sie ein paar senkrechte Stäbe und auf diesen Stäben sind Menschen. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel für Pfählung. Die assyrischen Eroberer haben Teile der eroberten Bevölkerung, in der Regel die Soldaten, aufgespießt. Das ist nicht schön. Und dann hier kommt es noch schlimmer. Da sehen Sie auf der rechten Seite, sehen Sie über dem Panel mit den Soldaten, die da nach rechts abwandern, sehen Sie einen Menschen, der da liegt. Das sieht etwas ähnlich aus wie beim Zahnarzt, aber das ist nicht der Fall, sondern diesem Menschen, der da liegt, wird in dem Augenblick auf alle Fälle die Zunge herausgeschnitten und dann vielleicht auch noch die Augen. Und dann obendran sehen Sie einen, der so wie in der Luft hängt, der wird auch bearbeitet und dieser arme Mensch wird bei lebendigem Leibe gehäutet. Das ist also, was die Assyrer so tun. Und sie sind so stolz darauf, dass sie es eben auch in bildlichen Darstellungen zeigen. Sie machen das, weil sie damit ihrem Hauptgott Aschur demonstrieren, wir waren deine treuen Diener und haben dein Reich ausgebreitet, militärisch. Und sie machen es aus einem zweiten Grund, damit allfällige Leute von außen, die solche Dinge sehen, abgeschreckt werden. Vor allem die Vasallen, dass die Vasallen nicht auf die Idee kommen, untreu zu werden. Denn das ist dann das, was ihnen blühen würde. Die Assyrer haben das auch textlich festgehalten, Bilder waren nicht gut genug. Und so haben wir hier ein Beispiel, Aschur-Nazirpal II., ein König aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. Sie sehen hier den Text. Ich zog weiter von der Stadt Kinabu und näherte mich der Stadt Tela. Ich belagerte und eroberte die Stadt. Ich erschlug 3000 ihrer Kampftruppen mit dem Schwert. Ich führte Gefangene, Geräte, Ochsen und Vieh von ihnen weg. Ich verbrannte viele Gefangene von ihnen. Ich nahm viele Soldaten lebend gefangen. Von einigen schnitt ich die Arme und Hände ab. Von anderen schnitt ich ihre Nasen, Ohren und Extremitäten ab. Das war das Bild vorher. Ich stach die Augen vieler Soldaten aus. Ich machte einen Haufen von den Lebenden und einen von den Köpfen. Ich hing ihre Köpfe an Bäume rund um die Stadt. Ich verbrannte ihre jugendlichen Knaben und Mädchen. Ich vernichtete und verbrannte die Stadt. Das ist also der Kontext, in dem unsere alttestamentlichen Texte stehen. Schlimmer kann man es kaum machen. Also das ist so, als hätten die Menschen, die für den 7. Oktober letztes Jahr zuständig sind, diesen Text vorher als ihre Inspiration gelesen. Das ist ungefähr diese Kategorie. Zum Kontext gehören dann auch die Aramäer, das Nachbarvolk im Norden, Nordosten von Israel. Und hier haben wir einen biblischen Bericht. Sie sehen hier den Text, 2. Könige 8. Hazael sagte, warum weint mein Herr? Und der Herr hier ist Elisa. Da antwortete Elisa, weil ich weiß, was du den Israeliten antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen und ihre jungen Kinder zerschmettern und ihre schwangeren Frauen aufschlitzen. Da sprach Hazael, was ist dein Knecht, der Hund, dass er so große Dinge tun sollte? Also es ist eine Vorhersage von Elisa, was der kommende König von Damaskus den Israeliten antun wird. Und dieser kommende König sagt nicht, nein, das ist schrecklich, so etwas werde ich nie tun, sondern er sagt, das sind so große Dinge. Da sehen Sie das Mindset dieser Leute da. Die Ammoniter, ein Nachbarvolk auf der Ostseite des Jordans. Hier haben wir einen Text aus Amos 1. So spricht der Herr, um 4 Frevel willen der Ammoniter will ich sie nicht schonen, weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. Das ist der Kontext. Zum modernen Kontext, und ich habe das wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich das heute länger ausgeführt, zum modernen Kontext gehört der Vergleich nicht mehr mit den Ammonitern, den Aramäern und den Assyrern, they are all gone, die gibt es nicht mehr, sondern der moderne Vergleich wäre Dschihad. Wie sieht das dort aus? Und darüber sollten wir dann irgendwann noch sprechen. Das ist die jetzt aktuelle Vergleichsgröße. Nun, zur Eroberung Kanaans. Oft wird behauptet, dass das Buch Josua und einige Abschnitte des Pentateuchs, besonders Teile von 5. Mose 7, einen Genozid oder eine Art ethnischer Säuberung gegen die vorisraelitischen Bewohner des verheißenen Landes entweder anordnen oder gutheißen. Wobei dann sowohl Gott als auch die Israeliten unter der Führung Josuas eine aktive Rolle in diesem mörderischen Unterfangen zukommt. Das ist der Vorwurf. Was machen wir hier?
Die Verbindung abzulösen.
Ja. Moment noch. Mhm. PowerPoint ist ausgestiegen.
Ach so, bei dir?
Ja. Mhm. So, dann hoffen wir, dass es jetzt ohne weitere Unterbrüche geht. Schön. Hier ist Richard Dawkins, der bereits erwähnte Mensch. In seinem Buch The God Delusion finden wir Folgendes, und hier habe ich es auf Deutsch für Sie übersetzt. Die ethnische Säuberung, die in der Zeit Moses begann, findet ihre blutige Vollendung im Buch Josua, einem Text, der erwähnenswert ist, wegen der blutrünstigen Massaker, von denen er berichtet, und der fremdenfeindlichen Lust, mit welcher dies geschieht. Das ist also so ein typischer Vorwurf. Er fährt fort. Josuas Handlungen, das heißt die Tötung der Kananäer, waren ein Akt des barbarischen Genozids. Dann haben wir einen zweiten Zeugen, Pekka Pitkänen. Er ist vor kurzem jung verstorben. Also er war ungefähr in meinem Alter und hat einen Kommentar geschrieben zum Buch Josua aus evangelikaler Sicht. Sie werden staunen, was heute unter dem Label evangelikal so alles läuft. Das ist ziemlich erschütternd. Hier ist ein Beispiel dafür. Die Ideologie des Genozids, die im Buch Josua und in den Büchern Numeri, also 4. Mose und 5. Mose begegnet. Nun kommt der Rest hier, das ist dann sein konservativer Schuss hier, lässt auf ein frühes Datum für dieses Buch schließen. Also er sagt gegenüber den kritischen Forschern, ja, Josua ist alt und das also ist historisch auch zuverlässig, aber gleichzeitig kritisiert er dieses Buch inhaltlich und sagt, es demonstriert die Ideologie des Genozids. Wenn wir die Frage beantworten wollen, ob es sich bei der Eroberung Kanaans um einen Genozid handelt, müssen wir verstehen, dass der Begriff Genozid selber problematisch ist, weil es keine allgemein akzeptierte, genaue Bestimmung dieses Begriffes gibt. Also es gibt keine, die eine richtige, allgemein akzeptierte Definition von Genozid. Das macht die Sache etwas komplexer. Hier gebe ich mein Lieblingsbeispiel einer Definition, einem jüdischen Holocaust-Forscher namens Katz. Er sagt, Genozid ist der Massenmord an so vielen Menschen wie möglich auf der Grundlage der angeborenen nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Identität als solcher. Mit der Absicht, die betreffende Gruppe vollständig und international, das heißt wo auch immer sie sich aufhalten, zu eliminieren, ohne den Opfern die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Ansichten oder Zugehörigkeiten zu ändern, um sich zu retten. Und mit einer weitreichenden Erreichung der Ziele, also man macht das dann auch, ein Genozid lässt eine ausgerottete oder fast ausgerottete Gruppe innerhalb des Gebietes zurück, das von den Tätern kontrolliert wird. Das ist die beste Definition, die ich gefunden habe von Genozid. Und Sie sehen, das passt auf die Fälle, die wir klassischerweise als Genozid bezeichnen, primär den Holocaust, trifft das so zu. Aber das Wort wird eben auch lose und ein wenig inflationär verwendet heute als Kampfbegriff, Unterstellung für wesentlich mildere Dinge. Die UNO-Definition ist weniger präzis, aber also nicht ganz so gut wie die von Katz. Genozid ist eine der folgenden Handlungen, begangen mit der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten, wie Tötung von Gliedern der Gruppe, Verursachung von schwerwiegenden körperlichen oder mentalen Schäden an Gliedern der Gruppe, bewusste Auferlegung von Lebensbedingungen auf die Gruppe, die auf ihre physische Zerstörung als Ganze oder in Teilen abzielen. Ja, da haben wir also ein Problem. Es scheint so, dass diese Verbindung hier die Schwäche meines PowerPoints aufzeigt. Das kann ein Altersgrund sein, das ist alles hier nicht mehr neu. Aber dann können Sie immer zwischendurch aufschnaufen, denn es sieht fast so aus, dass das hier ab und zu geschehen wird. Das ist schade. Wenn es zu schlimm wird, dann werde ich einfach das abstellen. Und wir geben jetzt dem Ganzen nochmal eine Chance.
Schön ins Mikrofon reinsprechen, bitte.
Gut, jetzt haben wir also gesehen die Verschiedenheit der Definitionen. Die grundlegende Frage hängt aber nicht davon ab, sondern es geht um die allgemeinere Frage, wie brutal oder gewaltsam die Eroberung Kanaans nach den biblischen Quellen sein sollte, das wäre 5. Mose, oder war, das wäre Buch Josua. Und wie der Charakter dieser Gewalt im Kontext dieser Quellen und der breiteren Kultur des Alten Orients zu bewerten ist, das ist die Frage. Nicht ob, also die Präzision des Begriffes Genozid. Meine These ist, eine genozidale Auffassung der biblischen Texte, die sich auf die Eroberung Kanaans beziehen, ist falsch. Das dürfen Sie so mitnehmen. Nun müssen Sie aber noch wissen, warum. Und falsch jedenfalls so lange, bis jemand eine bessere Erklärung präsentiert, was durchaus möglich ist. Also ich habe nicht das letzte Wissen über diese Bibeltexte. Und es kann sein, dass Sie mehr und anderes sehen. Aber solange Sie das nicht mich hier widerlegen, solange bleibe ich mal dabei. Aber das geht für alle Fragen. Also wir müssen immer offen sein für die bessere biblische Wahrnehmung. Also es ist immer alles nur vorläufig. Es gibt, was den Korpus der relevanten Texte betrifft, gibt es zwei Hauptgruppen. Wir haben erstens Texte in der Tora, die Anweisungen an die Israeliten enthalten, wie sie sich gegenüber den Kananäern verhalten sollen. Diese Texte, es ist eine ganz klar enge kleine Gruppe, 2. Mose 23, hier die Verse 23 bis 33, 2. Mose 34, 11 bis 16 plus Vers 24, 4. Mose 33, 52 bis 56, 5. Mose 7, im Prinzip das ganze Kapitel, aber hier mit ein paar Versen, die besonders wichtig sind. Und 5. Mose 20, die Verse 1 bis 20, also der erste Teil dieses Kapitels. Am Ende dieses Teils steht das mit den Fruchtbäumen. Dann zweite Hauptgruppe, Texte, die die Eroberung beschreiben. Das sind Teile der Bücher Josua und Richter. Mehr Josua, aber auch Richter. Gut, dann wenden wir uns diesen beiden Gruppen zu. Das erste also die Rechtstexte im Pentateuch. Und da habe ich unterschieden, was wird vom Herrn, vom Gott, Adonai, erwartet und was wird von den Israeliten erwartet. Von Gott die Frage: tödliche Gewalt. Es gibt einen einzigen Vers, der in diese Richtung weisen könnte. Das ist 2. Mose 23, 23 mit einem Verb der Wurzel hebräisch kahat. Wir können sie nicht einmal ganz genau übersetzen. Also man kann das Verb nicht bestimmen, ist tödliche Dimension inbegriffen oder nicht. Wir wissen es ist nicht. Es kann sein, vielleicht. Dieser Vers legt nahe, dass Gott einen übernatürlichen Schlag gegen die Kananäer führen wird, um ihren Widerstand zu brechen. Das ist, was dieser Vers sagt. Eingeschlossen ist ein Element der Gewalt, aber sicher nicht in einem genozidalen Umfang. Das ist bereits alles zum Thema Gott in den Gesetzestexten, tödliche Gewalt, ein einziger, etwas unklarer Vers. Dann, wie sieht es aus mit nicht tödlichen Handlungen? Die Hauptrolle Gottes ist nicht tödlicher Art. Sie wird beschrieben mit dem Verb Natan, hebräisch, das heißt geben. Das ist ein Verb, das ständig vorkommt. Gott gibt verschiedene Arten von Objekten in die Hand der Israeliten, die Landesbewohner oder das Land. Das ist die Hauptaussage über Gott in den Gesetzestexten. Alle relevanten Texte stimmen darin überein, dass die Auslieferung der Feinde durch Gott in die Hände der Israeliten die Grundlage für das Handeln der Israeliten bildet. Alles basiert auf diesem Geben. Da haben Sie eben schon einen wichtigen Unterschied zum Dschihad. Im Dschihad, da gibt es den Generalauftrag, das Reich Allahs auszuweiten. Hier ist das Handeln der Israeliten immer stets gekoppelt an das vorausgehende, präzise, konkrete, partielle Geben Gottes an sie. Viel näher unter der Kontrolle Gottes ständig. Kein Generalauftrag für irgendetwas. Deshalb ist die Eroberung des verheißenen Landes mit ihren kriegerischen Dimensionen kein Projekt, das in einer unabhängigen menschlichen Entscheidung wurzelt. Die Israeliten nehmen das Land nicht, weil sie Lust darauf haben. Und sie finden, das gefällt uns und das nehmen wir uns jetzt. Der Hauptfokus neben dem Geben liegt auf der Vertreibung, nicht auf der Ausrottung der Vorbewohner. Elemente der Brutalität fehlen. Also was Sie gesehen haben da in diesem assyrischen Text, das finden Sie nicht in diesem Zusammenhang. Das war alles schon zur Rolle Gottes. Mehr ist nicht da. Dann die Israeliten. Und wir sind immer noch in den Rechtsbestimmungen, der Auftrag an die Israeliten. Nicht, was sie tun, sondern was sie tun sollen. Wieder die erste Kategorie, Frage, tödliche Gewalt. Außerhalb der Texte in 5. Mose, Sie erahnen es bereits. Nichts. Wow. Dann 5. Mose, wie sieht es dort aus? Da ist es komplexer und gewaltsamer. Hauptzeuge ist 5. Mose 7, 2a, und hier habe ich Ihnen das Zitat, wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, also wieder das Geben Gottes ist das Erste, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Bann ist das Stichwort. Die Kombination von Bann vollstrecken und dann schlagen und sich nicht erbarmen, macht eine Interpretation in Richtung Ausrottung plausibel. Auch wenn das hebräische Wort für Bann für sich genommen noch nicht das konnotiert. Aber mit dieser Kombination nicht verschonen und so, da sieht das schon gewaltsam aus. Diese Aufforderung an den Kananäer, den Bann zu vollstrecken, findet sich dann noch ein weiteres Mal, 5. Mose 20, Vers 17. Das sind die zwei Stellen in 5. Mose, mehr gibt es nicht. Der vorangehende Vers in Kapitel 20 stellt fest, dass die Israeliten kein atmendes Wesen am Leben lassen sollen. Diese Formulierung lässt sich wieder kaum anders interpretieren als auf die Ausrottung der Bewohner der im Blick stehenden Städte zusammen mit dem Vieh zielend. Also hier haben wir Gewalt. Hier haben Sie die Passage im Original, also in der Übersetzung des Originals. Aber in den Städten dieser Völker hier, das sind die Kananäer, die dir der Herr zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen den Bann vollstrecken, an den Hethitern, Amoritern, Kananitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern. Das ist zusammen diese 7 Völker von Kanaan, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. und dies, wie er geboten hat, muss zurückweisen auf Kapitel 7, denn sonst finden wir das nirgends. Nun kommt meine Lektüre im Detail. Es wird normalerweise übersehen, dass das Gebot in diesem letzten Abschnitt sich nur auf Städte bezieht, nicht auf das Land Kanaan oder seine Bevölkerung insgesamt. Das passt gut zur Beobachtung, dass an allen Stellen des Buches Josua, die vom Bann an den Kananäern sprechen, Städte im Blick stehen. Mit zwei Ausnahmen, Josua 10,40 und Josua 11,20, das sind aber ganz allgemeine, zusammenfassende Verse, die nicht den Anspruch erheben, irgendein Detail über diese Eroberung zu vermitteln. Das Detail steht jeweils vorne dran. Das sind verallgemeinerte Zusammenfassungen. Ich muss also genau auf die Rhetorik des Textes achten. Denn ich sehe auch in außerisraelitischen Kriegsberichten aus dieser Zeit, dass das üblich ist, dass man so verallgemeinernde Formulierungen verwendet, die nicht wörtlich zu verstehen sind. Ich hoffe, Sie verstehen das gut. Nicht jeder Vers will wörtlich verstanden sein. Da werden Sie fragen, ja, welcher dann ja, welcher nein, das müssen wir dann zusammen in jedem Einzelfall miteinander genau untersuchen. Darum machen wir ausführliche Bibelarbeiten zum Alten Testament, damit wir das in der Präzision verstehen. Kein Intercity, das geht nicht schnell. Sie können durchs Alte Testament nur mit dem Regionalzug. Halt an jeder Stelle. Gut, also nochmal hier das Wichtige, sowohl in diesen Texten 5. Mose 20 wie in Josua sind nur Städte im Blick. Wie ist es in 5. Mose 7? Da gibt es die Anweisung, dass der Name der kananäischen Könige unter dem Himmel ausgelöscht werden soll. Das kann man im Sinne von Ausrottung verstehen. Name auslöschen, das kann das bedeuten. Aber was Sie hier sehen, es geht also nur um die Könige. Nicht der Name der Kananäer insgesamt, sondern präzis der Könige. Damit können wir das Material in den Gesetzestexten zusammenfassen. Die Rhetorik der potenziell tödlichen Gewalt ist beschränkt auf 5. Mose, dort nur in zwei Kapiteln und mit der einen möglichen Ausnahme von 5. Mose 7,2a, sogar dort nur beschränkt auf bestimmte Ziele. So lässt sich deutlich nicht von einem breiten Strom von potenziell genozidalen Aufforderungen in der Tora sprechen. Statistisch ist die Ausrettungsrhetorik ein absolutes Randphänomen. Andererseits müssen wir einräumen, dass eben diese Ausrottungsrhetorik nicht ganz fehlt. Das ist so. Nun, wir waren immer noch bei den Israeliten, also was ist mit Blick auf tödliche Gewalt? Jetzt kommt die zweite Kategorie, was ist mit Blick auf nicht tödliche Handlungen? Da lassen sich drei Kategorien unterscheiden: Verbot von Bundes- und Ehebeziehungen, Vertreibung der Kananäer und Zerstörung der kananäischen Kultobjekte. Gewalt soll also primär nicht gegen Menschen gerichtet sein, also im Sinne der Zerstörung, sondern gegen materielle Ziele, diese Kultobjekte. Das soll niedergehauen werden, ohne jede Einschränkung. Nun ein Blick auf diese Kategorien. Das Verbot gegen nähere Beziehungen mit den Kananäern lässt eine streng genozidale Interpretation dieser beiden Bannverse fraglich erscheinen. Da, wenn ja alle ausgerottet werden sollten, diese Gebote oder diese Verbote keinen Sinn mehr machen. Also wenn der Text sagen würde, ihr müsst alle ausrotten, warum dann noch der Hinweis auf das Verbot von Bund und Ehe? Das erübrigt sich ja, wenn keiner mehr da ist. Verstehen Sie das? Das ist reine Logik. In diesem problematischsten Kapitel 5. Mose 7, da lässt sich beobachten, dass Wendungen, die auf Ausrottung deuten, abwechseln mit Wendungen, die auf Vertreibung hinweisen. Also wiederum da diese logische Spannung, wenn es so absolut gemeint wäre, warum dieser Wechsel zwischen Ausrotten und Vertreiben? Das heißt, selbst in 5. Mose und innerhalb dieses Buches, sogar in Kapitel 7, steht nicht im Blick die vollständige Ausrottung der Kananäer. Und in Klammern schon hier, und es hat sie historisch auch nie gegeben. Es gab es nicht. Wir sehen das im archäologischen Befund. Größere Teile der kananäischen Bevölkerung haben noch während Jahrhunderten neben den Israeliten gewohnt. Also ein doppeltes Bild. Der Text legt die Ausrottung nicht nahe, auch wenn er an einer Stelle rhetorisch so in diese Richtung weist. Aber wie Sie sehen, als Randphänomen. Und es hat historisch die Ausrottung nie gegeben. Damit ist die Frage, wie kann Gott so etwas gebieten und zulassen? Sie sehen, das bekommt eine ganz neue Dimension, eine sehr kleine Dimension. Vielmehr steht im Hauptfokus die Vertreibung der Kananäer. Anweisungen zur Vollstreckung des Banns betreffen spezifisch die Führer der Kananäer, also die Könige und die kananäischen Städte. Und das heißt, die Verteidiger und Zentren der politischen Macht und kulturellen, einschließlich religiösen, Identität der Kananäer. Es geht nicht um das Volk insgesamt. Es geht um die Zerschlagung der Eliten und der Identität. Wir, die wir älter sind, konnten das wunderbar beobachten beim 2. Irakkrieg. Die Zerschlagung der Macht Saddam Husseins, das Militär wurde ausgeschaltet. Aber die Amerikaner sind nicht hinter den einzelnen Iraker hinterhergerannt und versuchten, den auszurotten. Das ist eine wunderbare moderne Parallele. Es geht um das Brechen der Widerstandskraft durch die Ausschaltung der Machtzentren. Das ist es. Und da wiederum, Sie finden eben auch in 5. Mose 7 keinen Text, der sagt, jetzt, wenn ihr die Könige ausgeschaltet habt, dann geht durchs Land und sucht jeden Kananäer, den ihr noch finden könnt, der sich vielleicht verbirgt hinter einem Stein. Sucht den und tötet den. Das gibt es nicht. Und ich sage das so in der Formulierung, weil es genau das gibt in einer Hadith, in einer Überlieferung eines Wortes Mohammeds, wo genau das vorkommt. Hinter einem Stein wird sich ein Jude verbergen. Und den musst du da hervorholen und ausrotten. Da gibt es das, hier nicht. Und Klammer auf, Sie sehen das auch im modernen Nahostkonflikt. 7. Oktober, das Aufstöbern von jüdischen Zivilisten und das Töten von Zivilisten. So etwas macht das israelische Militär nie. Die wollen nicht Zivilisten aufstöbern und töten. Das Tragische ist, dass in der Medienberichterstattung genau dieses Bild verzerrt wird. Die eine Seite als arme Widerstandskämpfer und die Juden als bösartige Menschen, die am Morgen aufstehen und sich überlegen, wie viele Palästinenser können wir umbringen. Und es könnte nichts weiter entfernt sein von der Realität. Klammer zu. Aber die Klammer ist wichtig, weil diese Texte auch verwendet werden im Blick auf den aktuellen Nahostkonflikt. Gut, also die relevanten Texte, die wir gesehen haben, die weisen, das ist nun ein neuer Punkt, warum diese Aufforderung? Die Texte weisen auf die Gefahr, welche eine Koexistenz zwischen den Israeliten und den kananäischen heidnischen Vorbewohnern für die religiöse Integrität der Israeliten bedeuten würde. Hier haben wir eine Zusammenfassung der relevanten Texte aus 2. Mose, 4. Mose und 5. Mose. Es kommt also überall, wird die Begründung genannt. Die Begründung ist, das Verbleiben der heidnischen Kananäer würde ein Fallstrick für die Israeliten, indem sie verführt werden könnten, ihre ausschließliche Loyalität dem Herrn gegenüber aufzugeben, um die kananäische Religion zu übernehmen und anderen Göttern zu dienen. Und da ist eben Gott realistisch. Er weiß um die Attraktivität der kananäischen Kulte. Wir Menschen sind, wie wir sind. Und diese Kulte, und das gilt auch für die Israeliten, und diese Kulte sind attraktiv, weil sie die Sinne ansprechen. Das ist toll. Weil sie alt sind. Das ist die alte Tradition. Hier im Land hat man das immer gemacht und es hat gut gewirkt, es war fruchtbar. Und dann kommt die Dimension der Sexualität hinein. Mit diesem Kult war auch Sex verbunden. Und das zieht Menschen an. Und darum, in weiser Voraussicht, dass das attraktiv ist, das scharfe Verbot der Vermischung und der dauernden Koexistenz mit einem intakten, kultisch intakten, kulturell intakten kananäischen Volk. Sie können da sagen, ja, und Gott kennt ja seine Leute bereits. Also er weiß, dass sie anfällig sind. Auf der anderen Seite, nehme jetzt das auch schon gleich voraus, es kommt auf einem späteren Slide, aber zu dem reicht es dann vielleicht nicht mehr. Darum sage ich es jetzt gleich. Wenn Israel seine Identität verliert, dann verliert Gott die Möglichkeit, durch das Volk der Israeliten den Rest der Völker mit seinem Segen zu erreichen. Gott hat so entschieden, dass er seinen Segen nicht direkt, generell irgendwie über die Völker ausgießt, sondern via dieses Instrument Israel. Und wenn dieses Instrument nicht funktioniert, dann ist der Kanal verstopft und dann kann der Segen nicht wie geplant zu den weiteren Völkern fließen. Nun, auf der anderen Seite finden sich keine ethnische Herabwürdigung der Kananäer. Wenn wir die Assyrer da ansehen, Sie kennen sie jetzt ein wenig, Teil deren Ideologie ist, diese anderen als Untermenschen zu klassifizieren. Also die sind wie Tiere oder wie Dämonen. So etwas finden wir hier nicht. Und denken Sie daran, für einen Genozid ist die Entmenschlichung immer Voraussetzung. Ich muss immer erst, Beispiel Holocaust, ich muss den Juden entmenschlichen und sagen, das ist eine Seuche, das sind Insekten, das sind Schädlinge, die müssen ausgerottet werden. Sobald diese Konzepte auftreten, da ist die Tür offen für Schlimmes. Aber solche Konzepte finden wir nicht im Alten Testament mit Blick auf irgendjemanden, auch nicht die Kananäer. Und es ist wichtig für Sie zu wissen, das ist einmalig im Alten Orient. Also nun drehen wir den Spieß um gegenüber denen, die sagen, ja, das ist ganz besonders schlimm. Nein, überall, wo ich in die Einzelheiten sehe, sehe ich, es ist ganz besonders menschlich, es ist ganz besonders voll Gnade im Vergleich zu allem, was sonst da war. Ebenso fehlt jede Lust an der Eroberung um der Beute willen oder solche Dinge. Und auch da wieder, Klammer auf, das ist wieder im Gegensatz zum Dschihad, da finden Sie ethnische Herabwürdigung, religiös-ethnische Herabwürdigung gegenüber den Juden. Juden sind Affen und Schweine für einen orthodoxen Moslem, das müssen Sie wissen. Affen und Schweine und verflucht von Allah. Und die Lust an der Eroberung, das war von Anfang an eine ganz wichtige Treibkraft für diese Züge aus Arabien hinaus und dann in die halbe Welt. Der Lust an Beute. Das Gewicht, das dem Motiv der religiösen Integrität gegeben wird, kann so gedeutet werden, dass es eben eine implizite Botschaft mit sich bringt. Welche könnte das sein? Hier kommt das nächste Slide. Wenn die Kananäer keine Gefahr für die Loyalität der Israeliten gegenüber dem Herrn darstellen, dann entfällt der Hauptgrund für ihre Vertreibung oder Vernichtung. Das öffnet die Tür für ein konditionales, also ein bedingtes Verständnis der Anweisung, die Kananäer zu vertreiben oder zu vernichten. Wir lesen dann neu und sehen, nur wenn die Kananäer an ihren religiösen Gräueln festhalten, muss jede Form des näheren Kontakts mit ihnen ausgeschlossen werden. Und Sie werden staunen, das ist genau das, was wir im Buch Josua sehen. Allerdings, die Übertragung des Eigentumsrechts für dieses Land von den Kananäern auf die Israeliten, die gilt unbedingt. Gott hat entschieden, dass er dieses Stück Land, klein genug, für sein Volk will und nimmt denen, die es jetzt haben, und übergibt seinem Volk. Das gilt unbedingt. Aber die Frage mit der Vertreibung und Ausrottung, das ist auf einer anderen Ebene. Die ist ja bedingt durch das Problem der Verführung zum Abfall, wie es alle diese Texte sagen. Nun gehen wir über im letzten Teil von den Anweisungen zum Vollzug im Buch Josua. Das müssen wir schnell machen. Hier wieder die gleichen Kategorien, die Handlungen Gottes. Gottes Handlungen bestehen wiederum auch in Josua primär im Geben, sowie in der Unterstützung der Israeliten im Kampf gegen die Kananäer. Tödliche Gewalt ist selten, fehlt aber nicht vollständig. Es gibt hier einen Haupttext, nämlich Josua 10,11, die Hagelsteine, die Gott vom Himmel auf die Kananäer fallen lässt und die damit getötet werden. Das ist das eine. Genau, im Prospekt. Das war alles zu Gott. Also er gibt und in einem Fall greift er auch aktiv ein. Nun zu den Israeliten. Diese Verben, die wir gesehen haben in Pentateuch, tauchen wieder auf. Das Schlagen der Kananäer und das Bannvollstrecken. Der erste Beleg dieses Verbs bannen taucht auf in Josua 2 in einer Rückschau auf die Niederlage der ostjordanischen Könige Sihon und Og gegen die Israeliten. Die Berichte finden wir in 4. Mose und 5. Mose. Und das ist jetzt ganz wichtig. Die sprechen nicht von einem Ausrottungskrieg, sondern von einer konventionellen Auseinandersetzung, die dann zu einem Krieg eskaliert, der von den Israeliten weder geplant noch provoziert war. So ist die Einführung ins Thema Bann. Stichwort normaler Krieg. Das bedeutet, dass auch hier genozidale Konnotationen fehlen. Dann finden wir das gleiche Wort Bann wieder in Josua 6 mit Bezug auf die Eroberung Jerichos. Und das ist nun dort eindeutig mit dem Faktor Ausrottung verbunden im Zusammenhang eines Krieges, der nicht von den Gegnern Israels initiiert wurde. Also hier kann man nicht sagen, die Bewohner von Jericho haben sich entschieden, Krieg zur Ausrottung Israels zu führen. Das ist nicht so. So scheint, dass hier die Kategorie Genozid auf die Bewohner von Jericho angewendet werden könnte. Aber Sie wissen es, wenn Sie Ihre Bibel gut kennen, dass es nicht so ist, nämlich Rahab. Rahab und ihre Familie wegen ihrer pro-israelitischen Handlung und ihres Bekenntnisses zu Gott bleiben verschont. Und hier ist die implizite Botschaft: Jeder hat die Wahl. Rahab hat die Wahl so getroffen und lebt. Die anderen haben eine andere Wahl getroffen, nämlich sich diesem Plan Gottes zur Übertragung der Herrschaft über das Land zu verschließen. Das ist, was hier abläuft. Also Rahab, Sie sehen, das ist die erste große Szene und schon dort gibt es eine Ausnahme. Sie kennen dann die nächste große Ausnahme, ein ganzer Stamm, die Gibeoniten. Die entscheiden sich auch, wir wollen der Übertragung der Herrschaft über das Land, die dieser Gott der Israeliten beschlossen hat, nicht widerstehen und bleiben am Leben. Am meisten taucht das Motiv vom Bann in den Kapitel 10 und 11 auf. Kapitel 10, eine Koalition aus 5 Königen im Südteil Kanaans beschließt, gegen die Israeliten Krieg zu führen. Sie, die Kananäer, beginnen den Krieg. Und dann sehen wir, dass von den harschen Maßnahmen nur die Städte betroffen sind, so wie wir es erwarten würden aufgrund von 5. Mose 20. Genau so ist es. In Josua 11, da beschließt eine Koalition aus anderen Teilen, nördlichen Teilen Kanaans, gegen die Israeliten Krieg zu führen. So ist der Kampf der Israeliten mit diesen Kananäern in gewisser Weise ein Defensivkrieg. Wiederum sehen wir hier, Bann kann nicht aus eigenem Willen vollzogen werden, sondern bleibt von Gottes Initiative abhängig. Ebenfalls nur Städte und ihre Könige sind im Ziel. Also was wir vorbereitet fanden in der Tora, finden wir nun so ausgeführt in Josua. Hier nun, und damit muss ich dann, glaube ich, schon mal schließen, das Letzte. Josua 11, 19 bis 20. Es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten, ausgenommen die Hiviter, die in Gibeon wohnten, sondern sie, die Israeliten, eroberten sie alle im Kampf. So geschah es von dem Herrn, dass ihr Herz, der Kananäer, verstockt wurde, im Kampf Israel zu begegnen, damit sie mit dem Bann geschlagen würden und ihnen keine Gnade widerführe, sondern sie vertilgt würden, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Was sind hier die Implikationen? Mit der Feststellung, dass keine Stadt Frieden mit Israel geschlossen hat, wird indirekt gesagt, dass solche Friedensschlüsse möglich gewesen wären, wenn sie es gewollt hätten. Wie das Beispiel Rahab und das Beispiel der Gibeoniten zeigt. Das ist, was wir schon vermutet haben, die konditionale Lektüre dieser Aufforderung zur Vertreibung und Ausrottung. Es hängt davon ab, was die Kananäer selber entscheiden zu tun. Nun ist natürlich dann ein neues Fass wird hier aufgetan. Der nächste Vers liefert eine theologische Erklärung, warum die meisten nicht den Friedensweg gewählt haben, weil der Herr selbst ihre Herzen verhärtete. Eindeutig ist das konditionale Verständnis hier. Es ist bedingt, abhängig von der Entscheidung der Kananäer.